Espetxe irrati feminista. Astelenero, 7:00.
Ein feministisches Knastradio. Am Montag 19 Uhr.
Siz feministlerin kutsak radyosu. Her pazartesi saat 19:00.
Radio Feminist Carceral. Chaque lundi à 19h.
Guten Abend. Montag, 16. September 2019, kommen wir in Hälfte des Äthers mit der zweiten Sondersendung zum Projekt Die legale Fahrerin. In der ersten Sendung haben wir mit Christina Kapretz und Simona Isler über das Thema Wenn eine Frau alles will geredet. Berufung, Liebe, Sexualität und Familie. Heute in die zweite Sendung reisen wir nach Graubünden und werfen wir einen Rückblick mit Christina Kapretz, wie geht es weiter, unsere Pionierin alleine in Furna mit ein Kind.
Nun gibt es wohl nichts anderes mehr als hindurch, und wenn es auch noch so schwer werden sollte,
schreibt meine Großmutter in ihr Tagebuch, als sie sich entscheidet, ins Prättigauer Bergdorf Furna zu ziehen und dort eine Stelle als Pfarrerin anzunehmen. Das ist im September 1931. Greti Kapretz-Roffler ist damals 25 Jahre alt, frischgebackene Theologin und Mutter. Sie hat einen 9-monatigen Sohn und einen Mann, der als Ingenieur in Zürich arbeitet.
Greti zieht mit neugeborenen Söhnchen, Haushalterin und Hausrat auf 4 Pferdewagen nach Furna. Als erste Gemeindepfarrerin in der Schweiz steht sie unter riesigen Beweisdruck. Um das Dorf tobt ein Sturm. Der Fall Furna wird schweizweit in den Medien verhandelt. Schließlich konfisziert der Kirchenrat das Kirchengemeindenvermögen. Im Dorf aber liebt man sie. Ein Bergbauer sagt, wir sind ja schon genug nah am Himmel. Da reicht es auch, wenn uns ein Femininum den Weg weist. Ihr hört eine Horrorgeschichte, das zu die Horrorinstallation Illegale Fahrerin gehört und das für diese Installation vorbereitet sind. Gerade hören wir Stücke von Herbst 1931 als Fahrerin im Bergdorf und als Mutter in Furna.
Radio Lora, 97,5 MHz. Weil jeden Montag die Frauen das Sagen haben.
Janine! Komm, geh schauen! Zwergeli hat sich drüllt!
Sehen Sie das Foto des jungen Paars mit dem Baby auf der rechten Außenwand des Guckkastens? Das sind sie, meine Großmutter und mein Großvater mit ihrem ersten Kind. Es ist der Sommer 1931. Der Vater, Gian Caprez, ist jetzt auch zurück aus Brasilien. Die Familie lebt in Pontresina, wo Gian im Baugeschäft seines Vaters mitarbeitet. Greti kümmert sich um das Kind und hilft der Schwiegermutter im Haushalt. Sie ist frustriert.
Es dünkt uns beide, dass dies hier nicht lange Bestand haben könne. Dass dies hier nicht das unsere ist. Wir wissen freilich nicht, wie dieses andere sich denn gestalten sollte.
Sie weiß schon, was sie will. Aber sie ahnt, dass es aussichtslos ist. Seit Jahren fordern Theologinnen, zum Pfarramt zugelassen zu werden. Die kämpferischsten unter ihnen, Greti und ihre Studienkollegin Verena Pfenninger-Stadler. Doch bisher waren alle Versuche vergeblich.
Sehr geehrter Herr Dekan, im Bewusstsein, nicht nur für unser persönliches Recht zu kämpfen, sondern der Sache der Theologinnen überhaupt und damit auch der Sache der Kirche zu dienen, die ja gegenwärtig so sehr am Pfarrermangel leidet, haben wir auch das beiliegende Schreiben verfasst.
Greti und Verena versuchen es noch einmal und schreiben dem Vorsitzenden des kantonalen Kirchenrats einen Brief.
Es möchte den Theologinnen wenigstens gestattet werden, aushilfsweise im Dienste unserer Landeskirche tätig zu sein.
Doch der Kirchenrat lässt sich nicht erweichen. Das Volk werde dereinst entscheiden, ob Frauen Pfarrerin sein dürften.
Der Kirchenrat glaubt daran, dass irgendwelche Sonderaktionen im jetzigen Moment die Behandlung der Angelegenheit nur ungünstig beeinflussen würden.
Ich habe es zuvor vielleicht geahnt, aber noch nie mit so grausamer Deutlichkeit gewusst. Erfahren müssen, dass es eine Schande ist, ein Weib zu sein. Es ist von größerem Übel, ein Weib zu sein, als das Amt unwürdig zu übernehmen. Es handelt sich für den Kirchenrat nicht um die Berufung, Eignung und den Ernst der Auffassung vom Amt durch die Diener am Wort, sondern einzig und allein darum, dass dieselben Hosen anhaben und mit hoch denselben auf einer Universität herumgerutscht sind.
Eine junge Theologin, hoffnungslos jemals als Pfarrerin arbeiten zu können. Und eine Kirchgemeinde auf der verzweifelten Suche nach einem Pfarrer. Denn ausgerechnet jetzt, in Zeiten größten Pfarrermangels, kündigt in Furna im Prättigau der Pfarrer. Furna, das ist das Dorf, in dem Gretis Vater aufgewachsen ist, der von hier fortging, um Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden, wie später seine Tochter. In Furna hat Greti all ihre Ferien als Kind bei den Großeltern verbracht. Furna ist Gretis Sehnsuchtsort.
Ruhe bitte!
13. September 1931 im Kirchgemeindesaal von Furna.
Liebe Männer, liebe Frauen.
1400 Meter über Meer.
Wir haben heute nur ein Traktandum, aber ein wichtiges. Es geht um die Zukunft von unserer Gemeinde.
Kirchgemeindepräsident Matthias Roffler-Roffler hat die Petrollampe angezündet. Die Schatten der Anwesenden flackern über die Wand. Mit ernster Miene berichtet er davon, wie der Vorstand alles daran gesetzt hat, einen Pfarrer zu finden. Und wie von überall her nur Absagen kamen.
Auf vorne, da gibt es ja nicht einmal Strom.
Ja, nur eine Postkutsche am Tag.
Nie im Leben kommt meine Frau da mit.
Ich bin zu alt für den strengen Winter.
Und ich zu jung, um in einem so einen Kaff zu versuchen.
Im Kirchgemeindesaal ist die Stimmung gedrückt. Bis der Präsident den Brief hervorzieht, den er vor kurzem von Gritis Mutter bekommen hat.
Wie würde sich Furna zur Wahl einer Pfarrerin stellen? Meine Tochter, Frau Greti Caprez-Roffler, wäre nämlich geneigt, in ihrem Heimatdörfchen Furna, das sie sehr liebt, die Pfrundstelle zu übernehmen.
Dem Greti, ihre Lohnansprüche sind bescheiden. Das wären 1'000 Franken im Jahr. Das ist weniger als die Hälfte vom Vorgänger. Aber wenn wir schon wählen, gibt es dann vermutlich Probleme mit dem Kirchenrat.
Noch am selben Abend klingelt bei Greti in Pontresina das Telefon. Der Kirchgemeindepräsident berichtet ihr von der Versammlung. Sie ist mit 18 Stimmen gewählt. Niemand hat gegen sie gestimmt. 18 Bergbäuerinnen und Bergbauern haben Geschichte geschrieben. Nie zuvor hat eine Gemeinde eine Frau zur Pfarrerin gewählt. In Graubünden nicht, in der Schweiz nicht, ja in ganz Europa nicht.
Ich habe es so plötzlich gewusst, dass ich dies versuchen müsse. Und doch hoffte ich heimlich, weder der Gemeindevorstand noch die Gemeinde selber werden so etwas Gewagtes unternehmen. Denn ich fürchtete mich noch immer und nicht minder vor dem Amt.
Was wird der Kirchenrat nun tun? Und wie behauptet sich Greti als Pfarrerin? Sie können den Kopfhörer nun ablegen und zur Kanzel gehen. Wenn Sie möchten, steigen Sie hinauf, bevor Sie sich das nächste Kapitel anhören. Und schauen Sie hinunter auf die Kirchgemeinde. Wie fühlen Sie sich als frischgebackene Pfarrerin?
Ich bin mit solchen Stichworten geblieben. Schande, Dienerinnen, Klasse.
Das sind gute Stichworte. Also Schande, das hat sie ja, diesen also sehr kräftigen, abwertenden Ausdruck hat sie benutzt, als sie dem Kirchenrat noch ein letztes Mal einen Brief geschrieben hat, bevor sie gewählt wurde. Sie wusste ja nicht, dass sie gewählt wird, aber wo sie verzweifelt war und einfach unbedingt als Pfarrerin arbeiten wollte und diesem Kirchenrat geschrieben hat, bitte lasst mich doch wenigstens aushilfsweise zu. Und wo die dann sagen, nein, geht nicht, da braucht es eine Volksabstimmung und das braucht eine lange Vorbereitung, da kannst du dir nicht keine großen Hoffnungen machen. Und dann ist sie so frustriert und wirklich einfach verzweifelt und sagt dann, ich wusste es eigentlich, aber mit dieser Deutlichkeit habe ich es erst jetzt erfahren, dass es eine Schande ist, ein Weib zu sein. Und ich finde dieses Zitat unglaublich stark, auch wie es nachher weitergeht, dass sie dann sagt, es ist schlimmer, ein Weib zu sein, eine Frau zu sein, und das als das Amt unwürdig zu übernehmen. Also das heißt, sie kritisiert auch, dass die Pfarrer, die sie so sieht, die männlichen Pfarrer, häufig gar nicht so gute Pfarrer sind. Und da sagt aber niemand etwas. Und die Frauen dürfen nicht einmal, wenn sie sehr gut sind und alle Ausweise haben und sehr motiviert sind und sich berufen fühlen von Gott, nicht einmal dann dürfen sie ein Amt übernehmen. Und dann sagt sie ja noch, eben die Männer, die mit hoch denselben auf der Universität herumgerutscht sind, das finde ich auch so eine wunderbare Karikatur dieser Männernetzwerke an der Universität. Das, ja, das steckt so in dieser Schande, die es offenbar ist, eine Frau zu sein, die Pfarrerin sein will.
Greti, gib nicht auf, aber wir sehen, dass sie auch sogar vor ihrer Mutter Unterstützung hatte, sie einen Brief geschrieben hat. Wie wichtig war diese Unterstützung von der Familie und Umfeld?
Sehr stark. Ich glaube, eine Frau damals, die nicht von ihrer Familie unterstützt oder sogar gepusht worden wäre wie sie, die wäre zuerst einmal überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass sie studieren könnte oder nur schon aufs Gymnasium zu gehen und hätte auch nicht den Mut gehabt. Also klar, es gab auch Frauen damals, die mutig waren und die Pionierinnen waren, die jetzt die familiäre Unterstützung nicht hatten. Die hatten vielleicht Freundinnen oder andere Frauen als Vorbilder. Bei meiner Großmutter war es so, dass ihr Vater schon Pfarrer war. Er war Pfarrer in Igis. Heute würde man sagen, Igis bei Landquart. Damals war Igis der Hauptort und Landquart die kleine Industriequartier nebendran. Und er war Pfarrer dort und Greti ist im Pfarrhaus aufgewachsen als erste von 4 Kindern. Und die ersten 3 Kinder waren Mädchen. Das war ihr Vorteil, weil der Vater wollte unbedingt, dass jemand auch Pfarrer wird. Und dann war es halt die erste Tochter, war halt eine Tochter. Und er war aber sehr offen von der Mentalität her und hat sie dann gefördert. Also, und sie hat wirklich, also sie hat auch spannend ein Tagebuch geschrieben als junge Frau, schon ab 12 hat sie Tagebuch geschrieben und dann beschreibt sie so, wie sie eigentlich nicht auf die Idee gekommen wäre selber, dass sie aufs Gymnasium gehen könnte, obwohl sie sehr gute Schulnoten hatte. Und ihr Vater hat gesagt, ich möchte, dass du aufs Gymnasium gehst. Und sie sagte, aber das ist doch nichts für Mädchen, weil sie einfach das in ihrer Umgebung so erfahren hat. Aber er hat schon weitergedacht. Er hat schon gedacht, das ist möglich. Es gab schon ganz wenige Mädchen auf dem Gymnasium in Chur.
Und er hat sie dann so gelenkt. Und sie hat sich zuerst sogar ein bisschen dagegen gewehrt. Sie hat gesagt, ich bin zu schüchtern, ich kann mir nicht vorstellen, auf die Kanzel zu treten. Sie hat dann zuerst sich entschieden für alte Sprachen an der Uni, hat das ein Semester studiert. Und es war ja dann aber zu langweilig und zu trocken. Sie hat dann ist dann immer mehr so in die Theologie reingegangen, in die Hörsäle. Und hat da erfahren, dass es viel lebendiger ist, dass es auch zum Beispiel um psychologische Fragen geht in der Seelsorge, um sehr lebensnahe Fragen, und hat sich dann entschieden, doch Theologie zu studieren. Und hat das dann zu ihrem eigenen gemacht und hat gesagt, ich bin eigentlich berufen auch von Gott, nicht nur von meinem Vater.
Und dann hier in diesem Hörspiel haben wir Furna gehört. Furna, was war der Bezug zu Furna von Greti?
Ja, genau, Furna war eben dieses Dorf, das sie dann gewählt hat, als erstes Dorf der ganzen Schweiz. Und soviel ich weiß, auch in Europa hat noch kein Dorf eine Pfarrerin gewählt. Und Furna war, also gibt es heute noch das Dorf, ist übrigens sehr schön, wer einen Ausflug machen will dort. Das ist im Prättigau, hoch über dem Tal. Man sieht das ganze Tal bis Kloster, das ist ein wunderschöner Fleck. Und dort ist ihr Vater aufgewachsen. Also, und ihre Großeltern waren noch da, Bergbauern. Und sie hat eigentlich jede Ferien dort verbracht. Und es war so ihre Ferienzeit, Kindheitserinnerung. Und sie hatte sehr einen emotionalen Bezug. Es war so ihre Heimat auch emotionale Heimat dort. Und deswegen war es für sie ein glücklicher Zufall, dass dort gerade, eben als sie so verzweifelt war und gemerkt hat, ich kann nicht einmal aushilfsweise predigen, dass der Pfarrer dort gekündigt hat und dass dort diese Möglichkeit aufging.
Greti wird Pfarrerin. Aber leider nicht wegen ihrer Fähigkeiten oder Werten, sondern weil kein männlicher Pfarrer finden konnten.
Genau. Also Furna war jetzt nicht ein besonders feministisches Dorf, überhaupt nicht. Es gab zum Beispiel sogar 1918 schon eine Abstimmung in Graubünden, wo das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, nicht auf politischer Ebene, aber in der Kirche. Also das ist auch sehr früh. Aber die Männer von Furna haben Nein gesagt. Sie wollten ihren Frauen nicht das kirchliche Stimmrecht geben. Also die waren gar nicht so fortschrittlich wie andere Dörfer im Kanton. Aber eben zum einen haben sie keinen Pfarrer gefunden. Das Dorf war auch im Vergleich zu anderen Dörfern eher rückständig. Es gab keinen Strom. Es gab einmal pro Tag eine Pferdekutsche, die da hochfuhr. Und dann im Winter war man eingeschneit. Und für Pfarrer war es nicht so attraktiv. Sie hatten auch einen sehr tiefen Lohn nur bezahlt für Pfarrer. Und als der Pfarrer dann ging, der Amtierende, da war es klar, es wird sehr schwierig, einen Pfarrer zu finden. Oder wir müssen den Lohn erhöhen und da müssen wir Steuern einführen, weil bis dann mussten sie keine Steuern zahlen. Und dann war es super, dass sie dieses Angebot hatten. Und sie kannten eben auch meine Großmutter schon von Kindesbeinen auf. Und sie hatte als Studentin auch einmal eine Predigt dort gehalten, die gut angekommen ist. Und aber gleichzeitig, also es gibt diese opportunistischen Gründe oder dieser glückliche Umstand auch für meine Großmutter. Aber gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, ein Dorf, das sehr konservativ wäre, hätte trotzdem keine Frau gewählt. Es wäre ihnen trotzdem nicht in den Sinn gekommen. Und sie wussten auch, das steht schon im Protokoll der Wahl, sie wussten auch, wir handeln uns Schwierigkeiten mit dem Kirchenrat ein, wenn wir sie wählen. Und es war auch so, sie haben dann ganz viele Briefe bekommen aus Chur, ihr müsst diese Frau entlassen, ihr müsst einen Mann suchen, das geht nicht. Und ein halbes Jahr nach der Wahl hat der Kirchenrat auch den Finanzvorstand nach Furna geschickt, in das Dorf, und er hat das Vermögen der Kirchgemeinde konfisziert. Sie konnten sie dann nicht mehr zahlen. Also sie haben wirklich auch Zwangsmaßnahmen ausgeführt gegen diese Gemeinde.
So, ich diese Teil, wie sie Pfarrerin geworden ist, aber bis dann auch, sie hat, wir sagen, emanzipatorische Schritte gemacht. Und ich höre auch, dass sie beide Namen gehalten hat, ihre Familienname auch. Das nicht normal vor dieser Zeit denn ist, oder?
Ja, sie hat den Namen ihres Mannes angenommen, das war gar nicht anders möglich gesetzlich. Also sie hieß schon Caprez, sie war als Roffler geboren, ihr Vater war Josias Roffler. Sie hat dann einen Gian Caprez geheiratet und hat diesen Namen, musste sie auch übernehmen, aber sie war sehr stolz, immer den Doppelnamen auch zu tragen. Sie hat sich Greti Caprez Roffler genannt und sie hat sich immer mit der Roffler-Familie auch identifiziert. Also das war für sie sehr wichtig. Und es gibt auch diese lustige Episode, aber diese interessante Episode, als sie ihr erstes Kind geboren hat, kam der Vater und hat es angeschaut und hat gesagt, ah ja, er gleicht mir, er gleicht unserer Linie, nur schade, dass er nicht Roffler heißt. Und sie hat dann gesagt, ja, finde ich eigentlich auch schade, dass er das, den Namen der, meiner Schwiegerfamilie quasi trägt. Aber eigentlich fand sie dann, ja, egal welcher Name, der eine Name ist von meinem Vater, der andere von meinem Ehemann, es ist nicht, keiner ist mein Name und eigentlich hatte ich die Mühe in der Geburt. Es ist ungerecht, dass wir Frauen die Mühe haben und dann nur Männername vererben können quasi.
In einem zeitgenössischen Roman liest sie von einer Frau, die dafür kämpft, von ihrem Mann als Partnerin auf Augenhöhe anerkannt zu werden.
Das Buch hat mich in mancherlei Hinsicht berührt. Vor allem aber erfüllte mich eine tiefe Freude, dass du schon das bist, wozu die Erna ihren Verlobten erst erziehen muss. Dass er sie nicht als Weib, als Erholung und besseres Spielzeug, sondern als ganzen Menschen mit eigenem Selbst, als Kameraden und Freund wehrte. Aber frei zu werden aus der Bemutterung durch das Vaterhaus und die engere Heimat hatte auch ich. Und dazu solltest du mir helfen. Wir brauchen nicht einmal zu heiraten, denn ich kann mich selber durchbringen.
Heiraten wollen die beiden trotzdem, noch während des Studiums. Doch sie müssen zuerst Eltern und Schwiegereltern von ihrem Vorhaben überzeugen, denn die sind gegen eine Hochzeit. Jans Eltern wollen den geliebten Sohn nicht einer kämpferischen Frauenrechtlerin anvertrauen. Greti ist sich dessen bewusst und wirbt in einem Brief an die Schwiegermutter in Spee darum, in die Familie aufgenommen zu werden.
Ich möchte noch viel von Ihnen lernen, um einmal Janine eine tüchtige Hausfrau zu werden. Wir sind auf dem Wege, der uns zueinander führt, schon ein gut Stück gegangen. Wir müssen ihn aber doch zu Ende gehen, bis Sie mir auch zur Mutter werden und ich Sie dann wohl erst recht nötig habe. Mütter hat man ja immer nötig.
Nicht nur Jans Eltern stehen einer Hochzeit der beiden skeptisch gegenüber. Auch Gretis Vater, der Pfarrer, ist gegen die Verheiratung seiner Tochter, aber aus dem gegenteiligen Motiv. Er fürchtet, sie werde nach der Hochzeit als Hausfrau und Mutter enden und nicht, wie von ihm vorgesehen, Pfarrerin werden. Selbst wenn sie die Theologie nicht an den Nagel hängen würde, wer würde eine verheiratete Pfarrerin schon anstellen, wo schon ledige nur zu Hilfsdiensten zugelassen wurden?
So die Gedanken von Greti Capretz-Roffler über sich heiraten, Mutter zu sein, Hausfrau. Und als Mutter auch, Mutterschaft, sie hat auch anders erlebt als die meiste Mutter in dieser Zeit, oder was würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also sie hat dann, es war für sie auch ein langer Weg, also sie hat während dem Studium war dieses Thema die ganze Zeit präsent. Wenn ich Theologin werde, Pfarrerin, dann kann ich nicht auch noch Mutter sein. Oder wenn ich Mutter bin, und sie hat sich sehr früh schon in meinen Großvater verliebt, es war eine große Liebe, wenn ich mit ihm bleiben will und eine Familie will, kann ich nicht Pfarrerin sein. Und hat überlegt, höre ich das Studium auf oder verlasse ich den Mann? Und dann hat sie gemerkt, ich möchte beides. Sie wollte einfach beides und hat dann gesagt, ich versuche das. Und Furna hat dann die Möglichkeit geboten, das wirklich umzusetzen. Sie hat dann, als sie gewählt wurde, war das Kind 9 Monate alt und sie ist mit dem Kind und mit einer Haushälterin nach Furna gezogen. Es war eine kleine Gemeinde, es war nicht so viel Arbeit wie in einem großen Dorf, aber sie war, abgesehen von der Haushälterin, allein mit dem Kind. Also mein Großvater war Ingenieur, der hat keine Arbeit dort gefunden, der musste in Zürich arbeiten und war nur alle 2 Wochen am Wochenende da. Es war auch schwierig, die Trennung der Familie. Aber sie hat das so gemanagt und sie hat sich dann auch verteidigt. Sie wurde auch angegriffen in den Medien dafür, dass sie die Familie zerrüttet wegen einer Liebhaberei, also weil sie quasi als Hobby Pfarrerin sein will. Bei Männern ist es ein Beruf, bei den Frauen ist es ein Hobby, weil sie ist ja hauptamtlich Mutter. Und sie hat sich dann in einem langen Artikel im Schweizer Frauenblatt verteidigt und hat genau beschrieben, wie ihr Alltag aussieht und dass das Kind ganz zufrieden neben ihr spielt und ganz froh ist, wenn sie nicht die ganze Zeit so aufmerksam da ist, weil Kinder auch autonom sein möchten. Sie hatte da auch sehr fortschrittliche Ideen von Kindererziehung.
Zwischen unserem Gespräch hört ihr immer wieder die Gedanken von Greti und in diesem Stück gerade über wie sie denkt, älter zu sein, was bedeutet und was sich vor ihrem Mann sich wünscht. Sie redet offen darüber durch Briefe und jetzt Christina Capretz hat diese Briefe Stimme gegeben.
Während dieser Zeit ist mein Großvater in São Paulo. Er wird erst einige Monate nach der Geburt in die Schweiz zurückkehren. In ihren Briefen an ihn macht sich meine Großmutter auch Gedanken um ihre zukünftige Rolle als Eltern und insbesondere auch die Rolle ihres Mannes als Vater.
Die Väter sind ja in unserer heutigen verkehrten Gesellschaftsordnung nicht Erzieher, sondern Ernährer in der Familie. Mein Lieber, du sollst es erziehen. Du sollst es hineinstellen in die ganze Unsicherheit, in der wir stehen. Sollst ihm davon reden, dass uns die Gesellschaftsordnung, die Ehe, die Ordnung des Staates, die Geschlechterordnung fraglich war. Dass uns nur eines feststand, das Verfügungsrecht Gottes.
Was denkst du, in so einem kleinen Dorf wie Furna, eine junge Frau, alleine mit Kindern, noch Pfarrerin, war für die anderen Frauen ein Vorbild und für die Männer ein Feindbild? Oder was würdest du
so sagen? Ja, also für die Frauen sicher ein Vorbild, zum Teil auch fremd. Also ich habe mit alten Frauen und Männern gesprochen in Furna, die sie noch gekannt haben, entweder aus den 30er Jahren oder auch 70er Jahre, als sie als Pensionierte wieder zurückkam nach Furna. Und ja, die waren sehr beeindruckt. Die haben gesagt, sie hatte so ein Charisma, sie hatte eine Ausstrahlung, man widersprach ihr nicht. Sie hatte auch im Religionsunterricht zum Beispiel Autorität mit den Kindern, mehr als ihre Vorgänger. Und sie war sehr offen, auch was Sexualität anging. Also sie hat zum Beispiel sie hat dann eine Müttergruppe gegründet und mit den Müttern so Aufklärung gemacht und so offen über Sexualität gesprochen, dass die Mütter das zum Teil sehr peinlich fanden und das kann man doch nicht machen und so. Es ging so weit, dass dann eine evangelikale Familie sie sogar angeklagt hat deswegen, dass sie zu offen ist. Also es gab dann so wie eine Vorstufe von einem Gericht, ein sogenannter Vermittler. Da mussten die dann hin, meine Großmutter und diese Familie, und die haben sich gegenseitig so beschimpft, dass es quasi ehrverletzend war. Und da mussten sie das dort dann miteinander klären, eben weil sie einfach so freizügig und offen war. Und sie hat auch, das war auch ein feministischer Akt, sie hat Skihosen für Mädchen eingeführt. Furna ist ein kleines Dorf, 200 Einwohner und Einwohnerinnen, aber eine Streusiedlung, das heißt, die Kinder mussten zum Teil mehrere Kilometer in die Schule laufen und im Winter mit hohem Schnee mussten die Mädchen auf den Skiern mit langen Röcken fahren. Und die kamen in der Schule an und auch im Religionsunterricht und waren schon nass und haben sich erkältet. Und meine Großmutter hat gesagt, es geht nicht, und hat dann mit den Frauen das initiiert, dass die Frauen ihren Mädchen Skihosen nähen. Und das war eine Revolution. Also es gab dann andere Pfarrer im Tal, die da geschimpft haben, gesagt, das kommt nicht in Frage, dass wir das auch haben im Dorf. Mädchen tragen keine Hosen. Ja, so hatte sie sehr fortschrittliche Züge. Und ich glaube, die Männer haben sie schon zum Teil kritisiert oder fanden das bedrohlich. Aber ich glaube, in Furna selber war sie auch bei den Männern sehr akzeptiert. Also es gibt zum Beispiel auch diese Anekdote, dass bei dem ersten Kind, das sie getauft hat, kam der Vater zu ihr und hat gesagt, ja, gilt denn diese Taufe jetzt? Weil wir haben dich zwar gewählt, aber der Kanton ist dagegen, dass du Pfarrerin bist. Also je nachdem, was sagt denn Gott quasi? Und sie hat dann gesagt, doch, diese Taufe gilt vor Gott.
Wir hören ein Stück Musik von Corinne Courcelles, das auch von Graubünden kommt, genau in Chur geboren und auf Romansch singt.
Mil bar